Einen ruhigen Ort zum Reden hat sie gesucht und ihn auf ihrem stillen Örtchen gefunden. Damit wurde sie innerhalb kürzester Zeit zu einem Star auf Instagram. Normalerweise kennen wir sie als Schauspielerin aus vielen Fernsehfilmen und Serien. Sie ist Mutter von 4 Kindern, lebt mit ihrem Lebenspartner, dem österreichischen Schauspieler Fritz Karl, in München. Da ist sie mir auch heute zugeschaltet, Elena Ulig. Herzlich willkommen, einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Kerschwammer. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf bei Ihnen. Hallo.
Diese Woche hatte es in sich, zweiter Lockdown in Deutschland, zweiter Lockdown in Österreich, ein Terroranschlag in Wien, der, glaube ich, auch alle unsere Nachbarländer erschüttert hat. Wie haben Sie diese Woche erlebt?
Ja, also mich hat das natürlich mit Wien wahnsinnig erschüttert, muss ich sagen. Ich habe da ja auch gelebt, 2 Jahre. Ja. Und in dem Moment, also ich meine, ein Terroranschlag ist immer schlimm, aber in dem Moment, wo der natürlich nah an einen rankommt, ja, oder noch näher als sonst, fühlt man sich natürlich direkt nochmal ganz anders bedroht. So. Und man hat natürlich sofort die Wiener Leute und Freunde angerufen, ob alles in Ordnung ist, ja, und hat so gedacht, was ein Wahnsinn. Ich meine, es ist unabhängig davon, dass natürlich auch ein Wahnsinn ist, wenn die Regierung sagt, Lockdown ab morgen, ja, dass den Abend vorher die Puppen auf den Tischen tanzen. Ja, also dass man, das erlebe ich ja auch hier in Deutschland, man muss erst von oben das anordnen, sonst passiert das nicht. Und alle haben nochmal gesagt, aber dann gehen wir jetzt nochmal schön raus am Wochenende. Ich meine nicht, dass das ein Terroranschlag gerecht wird, um Gottes Willen. Ja, aber ich sage nur, das ist jetzt das andere Ding. Das, also es gibt diesen Terroranschlag und dann gibt es halt die Sache, das mit dem Lockdown, das ich eben erlebt habe, bis Anschlag sozusagen haben die Leute mehr oder weniger gefeiert, ja, um dann sich in den Lockdown zu begeben.
Wobei natürlich das Bedürfnis nach Freiheit bei vielen momentan groß ist. Sie selber, glaube ich, hatten ja die Möglichkeit, in der vergangenen Woche arbeiten zu können.
Ja, aber natürlich auch unter wirklich erschwerten Bedingungen. Ja, ich fahre mit Geisterzügen durch Deutschland, ja, mit der F2-Maske im Abteil, habe Desinfektionsmittel dabei, also ich bin ja wie so eine Reinigungsfirma, ja, und desinfiziere erstmal großräumig das Abteil, habe 6 Stunden die Maske auf, kriege kaum Luft, ja, gehe manchmal am Bahnhof, wenn ich weiß, in 3 Minuten Aufenthalt springe ich raus, hole einmal Luft und gehe wieder rein. Also das ist ja nicht das Arbeiten, was ich kenne und was Freude macht, ja. Im Hotel gibt es nichts mehr zu essen, sie dürfen nur noch aufs Zimmer bestellen, es hat nichts mehr offen. Es ist schon schwierig.
Sie haben in Berlin einen Film für die ARD gedreht. Unter welchen Bedingungen finden denn momentan so Filmdreharbeiten statt? Wie darf man sich das vorstellen?
Na, man darf sich vorstellen, das ist ja das Absurde ein bisschen, dass es ja von Film zu Film verschieden ist und von Auflage zu Auflage. Ja, also in diesem Film werde ich jeden zweiten Tag getestet. Ich soll, wenn möglich, wenig Reisen machen, also außer sie sind notwendig. Ja, wir sind im Zimmer, wir haben bei Proben noch die Maske an, wir waschen uns ständig die Hände, alles wird desinfiziert, es wird einem desinfiziert übergeben. Ja, also es ist schon, danach sind sie in ihrem Zimmer, also sie sind so ein bisschen, sie dürfen raus zum Spielen, ja, bis Probe, Maske, dann ab bitte sehen Sie Ihr Gesicht des Partners einmal und danach verschwinden Sie wieder in der Dunkelheit des Hotelzimmers. Also so ein bisschen grenzwertig. Und es sind Geisterhotels, ne? Es ist wie Shining. So.
Jetzt sind Sie ja nicht nur Schauspielerin, sondern auch Mutter von 4 Kindern. Wie betrifft Sie da jetzt momentan dieser zweite Lockdown? Heißt das wieder Homeschooling für die beiden Älteren? Und wer macht das da momentan, wenn Sie weg sind?
Also jetzt warten wir mal ab, wie das wird. Wir haben jetzt Ferien in Bayern, das endet ja mit heute sozusagen. Ja, jetzt gucken wir uns morgen mal die Zahlen an und entscheiden von Tag zu Tag, wie wir das tun. Ja, ich muss ja auch gleich, wenn wir fertig sind, dann muss ich in den Zug springen, weil ich fahre nach Münster, ja, und weil ich da drehe. Und wir schauen mal, wie die Zahlen sind. Unsere Kinder sind natürlich jetzt, also ich möchte nicht sagen, damit groß geworden, aber Kinder fügen sich ja doch relativ schnell in die Situation ein. Die kennen es ja jetzt so, ja, dass man einfach wirklich immer Hände wäscht, immer mit dem Mundschutz aufpasst, die Mundschutze wechselt, die auskocht oder mal die Einmalmundschutze hernimmt. Es ist nicht einfach.
Das heißt, Ihr Lebenspartner Fritz Karl ist momentan viel alleine mit den Kindern zu Hause. Wie geht's ihm damit?
Na, hervorragend. Also er ist ja nicht ganz alleine. Wir haben auch noch eine Hilfe. Ja, das muss man bei 4 Kindern, weil wir haben ja trotzdem Arbeit zwischendurch. Ja, dann, wie wir jetzt, dann machen wir, hat man einen Radiotermin, dann hat man Interviews. Es startet beim Herrn Karl jetzt am 22. November in der ARD die Serie Falk. Ja, dafür wird viel gemacht. Ja, man hat Castings, die doch reinkommen, auch für nächstes Jahr schon Projekte. Man liest Bücher, man bereitet sich vor, man hat Lesungen. Man muss ja auch das Material, wir sind ja, ein Schauspieler ist ja wie ein Instrument, das muss ja bespielt werden. Also auch wenn Sie praktisch unabhängig vom Lockdown eine Zeit haben, wo Sie gerade nicht arbeiten, beschäftigen Sie sich ja weiterhin. Sie gehen auch mal die Texte durch, die Sie für die Lesung machen und, um einfach geölt zu sein, möchte ich sagen.
Und Sie sind nicht nur geölt, sondern auch technisch bestens ausgestattet. Wie das überhaupt geht, dass Sie gerade in München in Ihrer Wohnung sitzen und ich hier im Studio in Salzburg, wir miteinander sprechen und uns die Hörer dabei auch noch zuhören können, das werden wir gleich mal erklären. 2 Frauen und die Technik, Schauspielerin Elena Uhlig, ist heute mein Gast im Radio Salzburg Café. Das Radio Salzburg Café heute mit Schauspielerin Elena Uhlig, wie das überhaupt möglich ist, dass wir miteinander verbunden sind. Das möchte ich an dieser Stelle mal gerne schildern. Wir sind da wirklich sehr einfallsreich, denn natürlich können wir keine Standleitung zu Ihnen nach München legen, sondern in Wahrheit telefonieren wir beide miteinander ganz klassisch und jede von uns nimmt sich dabei parallel mit einem Mikro auf und wir legen diese Spuren dann aufeinander. Das geht aber auch nur, weil Sie in den vergangenen Monaten zu einem echten Profi in Sachen digitale Technologie geworden sind, sozusagen ein Digital Native, glaube ich, sagt man dazu.
Ja, man macht das jetzt in Fachsprache, obwohl ich so schlecht Englisch kann. Ich bin jetzt ein Digital Native, ja. Und ich meine, wir hätten uns ja gern gesehen, das wollen wir doch mal festhalten.
Ja, natürlich. Ja?
Man hätte mich in die Bayern-Studios nicht reingelassen, weil Corona ist. Nach Salzburg hätte ich nicht gedurft, weil ich dann nicht zurück. Also so einfach ist es eben gerade nicht.
Ja, genau. Ja? Deswegen sagte ich ja, wir sind sehr einfallsreich und vertrauen da auf unsere Idee, wie man mit Technik umgehen kann.
Ja, sagen wir mal so, weil Digital Native ist ein gutes Stichwort. Es ist ja so, wir haben ja, der Herr Karl und ich haben im ersten Lockdown ein Tagebuch angefangen. Ja, das hieß Uhligs Tagebuch. Und war am Anfang, ich möchte sagen, es war auch nachher noch laienhaft, aber es hat sich immer mehr professionalisiert, was die Technik betrifft. Ja? Wir haben sozusagen jeden Tag auf unseren Kanälen, seinem Facebook, meinem Facebook und vor allem Instagram, haben wir das, also ich habe nur Instagram, auch damit die Hörer das wissen, ist Elena_Uhlig, Sie finden mich da auch.
Es gibt auch einen Link auf unserer Online-Seite,
da kann man das so
ein
super
bisschen Uhligs Tagebuch nachschauen.
Ja, das ist super. Und durch diese Zeit habe ich dann natürlich, man konnte ja online bestellen, ja, und habe Sachen, weil, was ja ganz wichtig ist, dass der Ton passt. Beim Radio genauso, ja, der Ton ist wichtig für die Menschen. Und also habe ich mir verschiedene Tonsachen bestellt, um den Ton besser klingen zu lassen.
Wobei,
und davor sitze ich jetzt.
Wobei das Bestellen ist ja noch die eine Sache und das Ganze dann anschließen können, verlinken können, Software rauf und runter laden zu können, ja das andere. Das bringt ja mich zum Beispiel manchmal zum Verzweifeln.
Oh, fürchterlich. Mich aber auch, weil ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, ich kann ja Bedienungsanleitung überhaupt nicht. Die verstehe ich ja noch weniger als Technik.
Wenn wir ein bisschen Uhligs Tagebuch erklären wollen, das sind ja teilweise sehr auch komische bis zu surrealistische Szenen und man hat immer das Gefühl, Sie haben Fritz Karl dazu gezwungen. Wessen Idee war es denn nun?
Der Herr Karl, das Opfer sozusagen,
genau.
Ne, das Opfer. Grundsätzlich war es meine Idee. Also es war so, dass wir diese Kanäle, der Herr Karl macht noch viel weniger als ich. Ja, da ist die Facebook-Seite, ich möchte sagen, wie eine alte Website, wo Sie mal eine Filmankündigung wissen, wo Sie wissen, wenn er mal eine Lesung hat. Aber der ist ein großer Schauspieler, ein wirklicher Künstler und der versteht auch nicht, warum er soll er sein Mittagessen fotografieren. Das kann ich ihm auch nicht näher bringen, ne, um das zu posten, weil er versteht auch nicht, was das jemand interessieren soll. So. Und ich habe dann vor einem Jahr mein letztes Buch geschrieben und habe, da war es so, dass die Leute uns immer gemeinsam haben wollten und es gab nichts mehr dazwischen. Und dann habe ich gesagt, wir werden nicht mehr gemeinsam auftreten. Wir machen das nicht mehr, nur noch auf dem roten Teppich. Und dann kommt Corona und dann habe ich gesagt, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Wir treten jetzt zusammen auf. Und dann hat er gesagt, was? Und dann habe ich gesagt, ja, ich finde, das habe ich einfach gesagt, weil es ist auch vermessen. Ich finde, wir sind systemrelevant. Ich finde, der Narr muss in einer schweren Zeit aufspielen, sozusagen. Ja, so nach dem Motto Brot und Spiele für das Volk, weil das ist ja, wir haben ja nichts und man muss ja auch mal lachen, man muss sich doch mal ablenken können. Und ich meine, das Fernsehprogramm war ja im ersten Lockdown der Horror, ja. Egal, wo sie hingeschaltet haben, es gab nur Sondersendung Corona, ja. Und dann saß man allein zu Hause und draußen fuhr ein Wagen mit Megafon rum und sagte, bleiben Sie zu Hause, ja. Und dann haben wir uns hingesetzt, hat er gesagt, was machen wir denn? Und dann habe ich gesagt, keine Ahnung. Und dann hat er gesagt, dann setz dich hin. Und dann saßen wir vor der weißen Wand. Und dann habe ich mein Handy laufen lassen und dann hat er nichts gesagt. Und dann habe ich gestoppt und habe gesagt, du musst was sagen. Und dann hat er gesagt, ich sag nichts. Und das haben wir 47 Tage gemacht.
Der Running Gag.
Der Running Gag. Ja, er sagt nichts.
Also er. Wobei, einmal hat er dann schon etwas gesagt. Da war er dann nicht mehr sprachlos, als sie ihm als Überraschung die Romy überreicht haben. Wie sie die ganz geheim ins Haus geschmuggelt haben, das hören wir gleich. Liebe Elena Ulig, wie haben Sie es angestellt, dass Sie Fritz Karl für die große ORF-Fernsehshow mit der Romy überrascht haben, ohne dass er vorab irgendetwas mitbekommen hatte?
Ja, das war ein Wahnsinn. Also ich habe irgendwann, weil ich das ja alles bedient habe, habe ich auf meinem, ich glaube Instagram war das, habe ich eine Nachricht erhalten, ja, von einem Mann, der in Österreich lebte und sagte, ob ich, sie wären die und die Produktionfirma und es ging um was Formatiges und sie hätten das Tagebuch gesehen und ich soll mich doch mal melden. So, und jetzt kommt, manchmal gibt es ja die Zufälle im Leben, ja. Ich schmuggelte, also nicht schmuggelte, sondern im ersten Lockdown, wir hatten unsere Katze hier und dann kam ja der Frühling und der Katze ging so schlecht und die musste nach Oberösterreich. So, und dann habe ich mit den beiden Polizeigrenzstationen gesprochen, bis ich irgendwann durchgekriegt habe, dass ich mit 5 Meter Abstand die Katze rausstellen darf und meine Freundin von Österreich auf der anderen Grenze steht und ihr die Katze übergeben wird. Ja? So, und auf dieser Fahrt habe ich nun Zeit gehabt, weil hier zu Hause waren immer so viele Menschen, diesen Herrn anzurufen. Und dann hat er mir am Telefon gesagt, ich sollte dicht halten, es wäre so, der Herr Karl würde die Romy kriegen. Und sie hätten das Tagebuch gesehen und sie möchten bitte ihn überraschen über das Tagebuch. Und dann habe ich gesagt, wie er sich das denn vorstellt, wir wären ja immer zusammen, wie soll ich denn, dann haben sie gesagt, ja, die würden jetzt die Romy hierher schicken. Und dann habe ich gesagt, wenn diese Romy kommt, weiß ich, in was für eine Art von Kiste die kommt und dann werde ich die, wir sind ja zu Hause, wenn die Post kommt, macht Herr Karl das auf, weil der Herr Karl trinkt den Wein und das wird aussehen wie eine Weinflasche. Und dann hat er die schon in der Hand, das geht also nicht, ja. Dann haben wir hier im Haus so eine Firma und dann habe ich mit denen auch alles hanebüchen besprochen, heimlich immer, wo gehst du hin? Ich sage, ich muss mal kurz Luft schnappen um die Runde um den Block, weil es, ne, man war ja zusammen. Und habe mit denen besprochen, dass da das Paket ankommt. Und dann haben die sich total drauf versteift, weil die das Tagebuch so toll fanden, dass ich ihn während des Tagebuchs überrasche. Und dann habe ich gesagt, der Herr Karl, ihr versteht es nicht, der bricht ab. Wenn ich Quatsch mache, der ist ja ein harter Regisseur, dann macht er das nicht weiter. So, und dann haben die gesagt, sollen wir doch was einfallen lassen. Und dann habe ich hier zu Hause mir die ganze Zeit überlegt, was mache ich, weil er hatte die meisten Ideen. Und dann hatte ich die Idee an dem Tag, dass ich ihm, habe ich lange überlegt, dann war endlich diese Romy da und dann habe ich mir überlegt, dass ich sage, pass auf, wir machen so ein Tagebuch, dass wir uns schick anziehen, ganz schick, als hätten wir so einen Jahrestag und du hast den vergessen. So, und ich rede also und du hast den vergessen und weißt nicht, wovon ich rede. Und die Idee fand er gut. So, und dann habe ich die Romy unterm Tisch versteckt, habe mich davor gesetzt, war total aufgeregt und habe gesagt, du, ich bin heute so aufgeregt, lass mich mal einfach ein bisschen reden, weil wir hatten ja auch immer nur eine Minute gemacht. Ja? Meine Kinderfrau hat das gefilmt, dann habe ich gesagt, ich muss die Hände frei haben heute beim Reden. Und dann habe ich angefangen zu reden, habe gesagt, du da, weil ich wusste, ich habe ja nur einen Schuss frei. Dann geht's ja nicht. Also wenn er mich unterbricht, wenn er die Romy sieht, dann ist vorbei. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe angefangen zu reden. Und dann merkte ich schon, dass er so komisch guckt am Anfang. Wenn Sie sich das jetzt nochmal anschauen, sehen Sie das auch. Ja? Und dann habe ich immer schneller geredet. Und er wollte schon unterbrechen. Hat dann gesagt, und hier, zack. Und dann, der ist ja wirklich
weggebrochen.
Es war ganz weggebrochen. Der hat Tränen, weil er natürlich überhaupt, also Sie müssen sich ja vorstellen, wir waren nur hier. Es gab nichts von außen. Ja? Er hat ja vor Jahren schon mal eine bekommen, der wusste auch nicht, mache ich einen Scherz erst oder nicht, weil es gibt ja in Österreich eine Romy, die wir haben oder er hat, ja, und in seinem Kopf muss ja all Mögliches durchgelaufen sein. Habe ich die Romy aus Österreich gebracht? Nein, aber meine Frau würde mich doch nicht so, ne, also belügen und würde doch auch nicht jetzt so einen Scherz machen, das ist ja makaber und so. Ja, und er hatte mich 4 Tage vorher, weiß ich noch gefragt, sag mal, also das mit dieser Romy, da hat man jetzt gar nichts mehr gehört, die Veranstaltung ist abgesagt. Da könnte man doch wenigstens den Leuten Bescheid sagen, ob sie es gekriegt haben oder nicht. Oder vielleicht findet das gar nicht. Dann hat er seinen Agenten noch angerufen und hat gesagt, und der hat dann auch gesagt, er wüsste auch von nix. Der Film, der ist das Original.
Genau. Und diesen Film, so wie er dann auch auf Sendung gegangen ist, den finden Sie zum Nachschauen bei uns online unter salzburg.orf.at. Das Radio Salzburg Café heute mit der Schauspielerin Elena Ulig. Sie haben uns heute schon geschildert, wie Sie Fritz Karl die Romy überreicht haben. Hier in Österreich ist er einer der beliebtesten Schauspieler. Bei Ihnen zu Hause ist er einfach der Herr Karl und Sie sind die Ulig. Wie ist es denn zu dieser pragmatischen Anrede gekommen?
Das weiß ich nicht. Das hat sich irgendwann so eingebürgert. Ich habe auch meine beste Freundin immer per Nachnamen genannt. Und es kam plötzlich so, ich bin die Ulig und er ist Herr Karl. Ich bin noch nicht Frau Ulig. Er sagt dann manchmal Frau Ulig, aber eigentlich sagt er die Ulig. Ich weiß nicht, es ist auch ganz schön. Es hält so ein bisschen Abstand. Dann ist man sich immer so nah. Man muss ja auch ein bisschen Abstand zueinander haben. Und ich finde auch, wenn man so zu Abendessen geht, kennen Sie das, wenn Sie mit so Paaren beim Abendessen sitzen und die sich gerade gestritten hatten vorher oder sowas, dann können die so untergriffig werden, wenn die in Du sind. In Sie werden Sie das nie.
Das heißt, Sie siezen sich auch. Also es ist nicht ja. Du, Herr Karl, sondern Sie, Herr Karl.
Nee, es ist schon, Herr Karl, sag doch mal, oder es ist, also, aber das, die Sie-Form im Namen, es ist nicht, sag mal Fritz, es ist auch was ganz anderes, als wenn du sagst, sag mal Herr Karl, das geht doch so nicht.
Sie beide haben sich, glaube ich, vor 14 Jahren kennengelernt. Ja. Und Sie waren eigentlich diejenige, die das so energisch in die Hand genommen hat. Kann man das sagen?
Also ich möchte mal sagen, ich habe vielleicht den ersten Telefonanruf gemacht, aber den zweiten hat er gemacht und dann war es beidseitig. Nein, es war überhaupt nicht energisch, habe ich das in die Hand genommen, gar nicht. Es hat einfach gepasst und es ist ja immer so, dass man sich oft fragt, wo ist der Richtige für mich oder wo ist der Deckel oder wo ist der Topf? Ja? Und ich kann nur sagen, wenn er da ist, dann weiß man das. Und dann ist die Frage gar nicht mehr, darf ich anrufen oder nicht oder wie viele Stunden muss ich warten, bis ich auf eine SMS antworte und was darf ich schreiben, darf ich über mein Herz schreiben oder nicht, sondern dann tun sie das einfach, weil dann steht die Frage nicht mehr im Raum.
Also es war für beide ganz klar, das heißt, sie würden auch sagen, es gibt sowas wie Seelenverwandte, sind sie seelenverwandt?
Ja, auf eine Art. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass es die Liebe auf den ersten Blick ist und dass man was ineinander gesehen hat, was vielleicht, ich glaube, ich bin aber auch das Pendant. Ich bin das Salz in der Suppe.
Das heißt, sie brauchen sich gegenseitig mit ihren unterschiedlichen Temperamenten.
Ja, nicht immer. Manchmal gehen wir uns wahrscheinlich auch fürchterlich auf die Nerven, aber grundsätzlich brauchen wir uns, glaube ich, gegenseitig. Wir sind gar nicht so unterschiedlich. Also wir sind vor allem haben wir natürlich beide diesen künstlerischen Beruf. Jeder für sich anders und jeder lebt den auch anders, ja, und bereitet sich auch auf eine eigene Art vor, was den anderen wieder zu Weißglut. Mich macht das zum Beispiel total aggressiv, dass der Herr Karl so wahnsinnig gut sich Texte merken kann. Das macht mich irre aggressiv, weil ich richtig sauer, ja. Weil ich brauche so lang zum Text lernen. So, und ihn macht sauer, dass ich so eine Art habe, Text zu lernen.
Aber Sie helfen sich da jetzt nicht gegenseitig und hören sich ab oder so? Schon?
Okay. Doch, er hört mich ab, weil ich lerne phoniatisch vom Gehör und er braucht das nicht.
Jetzt ist Herr Karl Oberösterreicher, Sie sind Rheinländerin. Gab es da zu Beginn kulturelle Unterschiede, die wirklich sehr auffällig waren?
Na, die gibt es ja bis heute, möchte ich sagen. Ja? Also der Rheinländer ist ja grundsätzlich eine frohe Natur. Und der Oberösterreicher ist halt der Oberösterreicher.
Das heißt, wie macht sich das bemerkbar?
Ich glaube, dass ich manchmal direkter bin, womit ich auch anecken kann als Rheinländer. Also so, ich glaube, der Österreicher ist vorsichtiger. Der will niemanden verprellen, niemanden vergrätzen. Der ist so ein bisschen, nicht hintenrum, sondern so, sie wissen oft nicht genau, was sie denken. Ich finde, dass ich, bei mir sehen sie relativ klar meine Gefühle. Und ich sage die auch klar.
Eine Zeit lang waren Sie selber aber auch Wahloberösterreicherin, haben mit der ganzen Familie in der Nähe von Gmunden in Fritz Karls Heimat gelebt. Was haben Sie aus dieser Zeit mitgenommen?
Ja, das ist natürlich, also es hat mich geprägt, dass ich kein Landmensch bin. Ja, das wurde mir bewusst. Nicht ein Landmensch alleine. Ja, nun sind Sie ja Salzburger Radio, ne? Jetzt seien Sie mir nicht böse, aber auch der Salzburger Flughafen ist ja keine Drehscheibe Europas, möchte man sagen. Ja, jetzt sowieso schon mal gar nicht mehr. Und wir waren 90 Kilometer vom Flughafen entfernt und für den Beruf ist das sehr schwierig gewesen. Also ich bin ja nach Österreich, also aufs Land gegangen, für den Herrn Karl, für uns, für gemeinsam. Aber wir waren ja immer getrennt, weil ja einer immer gearbeitet hat. Und Arbeit findet eben nicht von, oder meistens, außer wie ich dann vier Frauen einen Todesfall gedreht habe, ansonsten fand das ja nicht vor der Haustür statt. Das heißt, man ist immer weg. Für jede Kostümprobe, jede Maskenprobe sind sie 2 Tage oder 3 weg. Weil sie müssen erst mal wegkommen. Weil ja auch der Bahnhof Adnang Puchheim, sie müssen auch immer wieder umsteigen. Es fährt auch von da nichts durch nach München. Ja, sie müssen in Salzburg umsteigen, da verpassen sie den Anschlusszug, weil ja Österreich und Deutschland leider Gottes, genau wie Köln und Düsseldorf, das habe ich interessant gefunden, immer so eine kleine Fehde miteinander hat. Also der Deutsche wartet nicht auf den österreichischen Zug und der Österreichische wartet nicht auf den deutschen Zug. Ich wusste zum Beispiel, wie ich nach Österreich gegangen bin, wusste ich gar nicht, dass manche Österreicher manchmal ein Problem mit dem Deutschen haben. Aber ich hatte nie ein Problem mit dem Österreicher.
Wobei, ist toll. Wobei Sie und Herr Karl sind ja dann das beste Beispiel, dass das Zusammenleben von Österreicher und Deutscher sehr gut funktionieren kann.
Ja, aber ich sage Ihnen, und auch nicht gut, aber das hat, glaube ich, grundsätzlich was mit Mann und Frau zu tun, dass wir einfach, nicht nur der Österreicher und der Deutsche ist verschieden, sondern Mann und Frau, das ist, glaube ich, die größtmögliche Entfernung voneinander.
Dennoch, trotz dieser Entfernung haben sie zusammen 4 Kinder. Über das Familienleben reden wir gleich noch. Elena Uhlig ist heute bei mir. Elena Uhlig, Sie haben 4 Kinder im Alter von 2 bis 13 Jahre. Fritz Karl hat zudem noch 3 Kinder aus einer früheren Beziehung. Eine Patchwork-Familie mit insgesamt 7 Kindern. Wie funktioniert das zu Hause mit so vielen Menschen?
Die sind ja nicht alle hier. Ne? Also die sind ja schon groß. So. Also die sind nicht alle hier, die sind schon groß. Jetzt die kleine Familie sind ja die 4 Kinder und wir. Ja, was heißt klein? Das ist ja auch schon groß. Ja, ist natürlich eine Entscheidung, Kinder zu kriegen. Ich selber bin Einzelkind. Ich habe mir gewünscht, viele Kinder zu haben, weil ich das toll finde. Ja, und das muss man natürlich auch von Anfang an klären. Da haben Sie vollkommen recht. Der Herr Karl hatte 3 Kinder und man muss natürlich klären, ob dieser Traum miteinander möglich ist.
Ich habe gelesen, bei Ihnen gibt es ein Familienbett, wo alle 6 Platz haben.
Ja. Im Moment ist es ein bisschen klein. Das sind 3,40 Meter leider nur in der Länge und 2,20 Meter in der Breite. In Österreich war es größer, da war es 4,20 Meter, das braucht man schon. Der Raum hier ist einfach zu klein.
Und da kann jeder gut schlafen, so zusammen?
Ja, ja. Na, wie gesagt, jetzt ist eigentlich nur gut für 5 Leute Platz. Der 6. liegt dann bei den Füßen, weil das Bett ja eine Überlänge hat. Aber auch das ist möglich. Es findet sich immer ein Plätzchen in unserem Bett.
Wobei es gibt Eltern, die sind heilfroh, wenn ihre Kinder endlich aus dem Ehebett draußen sind. Sie haben damit kein Problem, ganz im Gegenteil.
Doch, manchmal stört es mich auch, aber ich wollte als Kind immer so wahnsinnig gern bei meiner Mutter schlafen. Das erinnere ich noch. Und das war für mich wie so ein manischer Wunsch. Ja, vielleicht auch, weil man sich geborgen fühlen will und so. Und ich habe mir damals gesagt, wenn ich mal Kinder habe, dann lasse ich die einfach schlafen, solange sie wollen. Die werden schon gehen.
Trotzdem haben Sie sich in Ihrer Wohnung jetzt ein stilles Örtchen gesucht, wo Sie in Ruhe reden können, ohne die anderen 5. War das auch somit die Idee Ihrer Talkshow, die Sie auf Instagram etabliert haben?
Ja, naja, nee, die Idee war eigentlich so, ich möchte ja seit ganz langem schon moderieren. So, und was, glaube ich, Deutschland und Österreich sehr gemein miteinander haben, ist, wenn die einen Künstler haben, kommt der in die Schublade. Und dann ist der da drin. Ja? Und wenn der Schauspieler ist, ist der Schauspieler. Und dann ist er nicht Moderator. Und ich will schon ganz lange moderieren, weil ich glaube, dass ich da eine andere Begabung habe. Genauso wie ich den Herrn Karl schauspielerisch wirklich besser finde als mich, besonderer. Aber ich glaube, in der Direktheit, in dem Showtalent bin ich woanders. So. Und wir hatten, wie gesagt, ja das Tagebuch gemacht und das war sehr erfolgreich und plötzlich hatte ich auf Instagram 34.000 Menschen, die meinem Kanal gefolgt sind und dann haben wir ja aufgehört mit dem Tagebuch am 52. Tag damals und dann standen da 34 Leute, die gesagt haben, 34.000, hello, entertain us now, so. Und dann hat eine Freundin zu mir gesagt, dann mach jetzt deine Talkshow, jetzt oder nie. Und dann habe ich gesagt, spinnst du? Ich kann doch keine Talkshow im Internet machen. Sagt sie, doch, bei Instagram ist das möglich, weil es da diesen Stream gibt. Versuch's doch. Und dann habe ich gesagt, wo soll ich das denn machen? Und dann hat sie gesagt, na, vor der weißen Wand. Und dann habe ich gesagt, aber dann fehlt Herr Karl und dann werden alle sagen, wo ist denn der Herr Karl? Ja? Und dann bin ich so durch die Wohnung mit ihr gestapft und fand das auch ein bisschen absurd. Und es gibt, wie gesagt, dieses Zimmer, wo ich jetzt mit ihnen auf dem Bett sitze, das ist das Schlafzimmer, da steht auch der Schreibtisch fürs Schreiben. Und da gibt es einen Schlüssel für und dann gibt es die Toilette mit dem Schlüssel. Und mehr Zimmer gibt es nicht, die abschließbar sind. So. Und dann ist natürlich hier Quatsch, weil ich wusste, das muss man am Abend machen, da schlafen die Kinder. Und dann bin ich so in das Klo gestapft, eigentlich mehr als Gag, und habe zu ihr gesagt, sag mal, aber ich kann doch nicht machen, Ulix stilles Örtchen. Und dann sagte sie, doch, genau das kannst du machen. Das ist es, das ist anders, das ist unique, das ist nicht schlüpfrig, obwohl es schlüpfrig ist. Ja, und jeder verbindet was. Es ist nicht Ulix Toilette, sondern es ist eben das stille Örtchen. Und damit verbindet man was. Also jeder hat seinen stillen Raum für sich, wo er den auch immer lebt. Und das ist halt der Raum, wo ich sein kann. Und dann habe ich mich, dann plötzlich war das so, war ich total euphorisch. Dann habe ich überlegt, wann mache ich das? Und dann habe ich gedacht, so, ich mache das am Sonntag und am Donnerstag. Weil Sonntag hat man meistens den Blues, wenn der Tatort vorbei ist. Also in Deutschland, ne? Und wenn man dann die Heute-Sendung gesehen hat, dann geht es einem schlecht. Und dann habe ich gedacht, dann finde ich das gut, am Sonntag um 21:45 zu machen, dass ich den Leuten nochmal so einen netten Abend in die Woche gebe für den Start. Und dann habe ich gedacht, Donnerstag ist gut, weil dann hast du nur noch einen Tag Arbeit vor dir und dann hast du das Wochenende. Und ich wollte unbedingt das spät machen, um 21:45, weil das ist für mich die reelle Zeit. Ja, manchmal überzieht man auch mit den Kindern, man ging doch mal was essen. Aber um 10 bin ich definitiv zu Hause. So, und ich gehe ja eh nirgendwo hin. Ich habe kleine Kinder, wo soll ich denn abends hin um die Uhrzeit, außer ich drehe? Und sie kriegen auch Gäste um die Uhrzeit, weil auch Gäste, denen können sie sagen, sie können zu Hause sein per Livestream, ihr könnt vorher noch essen gehen, seid um 21:45 mit einer guten Internetverbindung da. Und dann habe ich das gestartet. Dann habe ich eine Grafikerin angerufen, die hat mir das Logo entwickelt. Dann habe ich mir Technik besorgt, ständig irgendwelche Ringlichter hin und her geschickt. Und dann habe ich meine Kollegen angerufen und habe gesagt, so, ich lebe jetzt meinen Traum. Also, wie geht das? Lebe nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Nee, träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. So. Und dann habe ich mich da einfach hingesetzt und weil die mich kennen und weil die wissen, ich tue denen nichts, sind die gekommen.
Und auch so eine Instagram-Sendung vom stillen Örtchen haben wir verlinkt auf unserer Online-Seite salzburg.orf.at. Das Radio Salzburg Café heute mit der Schauspielerin Elena Ulig. Sie sitzt in ihrer Wohnung in München auf ihrem Familienbett. Ich hier im Studio in Salzburg-Nontal. Über die Technik sind wir verbunden. Diese Technik, die Sie auch für Ihre Show auf Instagram nutzen. Das, was Sie da gemeinsam mit Fritz Karl machen und auch alleine auf Ihrem stillen Örtchen, ist das für Sie auch so etwas wie ein Befreiungsschlag, mal 100% ich sein zu dürfen?
Ja, ja. Es ist vor allem, ich sage Ihnen, Sie glauben gar nicht, wie toll das ist, dass es meins ist. Ja, mir redet keiner rein, keiner, also kein Sender sagt mir wie und was und sagt, das funktioniert nicht oder so. Ich meine, in Anführungsstrichen, das meine ich jetzt nicht überheblich, aber der Erfolg gibt einem ja recht. Die Künstler kommen gerne. Heute Abend kommt der Steffen Groth. Ja, das ist ein ganz toller Schauspieler, mit dem habe ich auch Alles auf Zucker gedreht. Mit dem war ich auch vor vielen Jahren mal liiert. Ja, das ist auch lustig. Am Donnerstag kommt der Sebastian Ströbel. Also es kommen wirklich tolle Leute. Es war der Guido Maria Kretschmer schon da. Der Herr Karl war auch schon zu Gast. Die reden mit mir. Wissen Sie, wie toll das ist? Wir können so sein. Und Sie als Zuschauer, Sie sind ja auch live dabei, also Sie sind in dem Moment dabei. Sie müssen sich das vorstellen, wie wenn zwei Leute miteinander per Skype telefonieren würden, per Bild. Ja, nur dass der Bildschirm geteilt ist. Ich bin oben, der andere ist unten drunter. So. Und wenn Sie live an dem Abend dabei sind, dann können Sie Fragen stellen, die unten im Chat, die scrollen rein. Und manchmal kann ich drauf eingehen, wenn ich die sehe. Und oben sehen Sie, wie viele Zuschauer dabei sind. Und live ist halt wirklich nochmal ein anderes Gefühl, weil Sie sind jetzt da. Verstehen Sie, nicht irgendwann, sondern jetzt.
Und man erfährt als Zuschauer ja auch sehr viele teils intime Details des Schauspielerlebens. Ich frage mich ja da manchmal, wie reagiert der Herr Karl darauf, wenn Sie zum Beispiel frei von der Leber weg erzählen, er muss jetzt Nacktszenen mit Socke drehen?
Da habe ich den Herrn Karl und den Herrn Baum in Schwierigkeiten gebracht. Ja, ja, also er sieht das natürlich mit Humor. Das muss man dem Österreicher, übrigens, was ein ganz wichtiger Punkt ist, der Österreicher hat ja tatsächlich sehr viel Humor, ja, und hat einen anderen Witz im Schmäh, im Witz, so eher. Der kann damit umgehen und ich habe dann auch gesagt, ich werde heute Abend die Socke erwähnen, hat er gesagt, Ulich, das tust du nicht, und dann habe ich gesagt, doch, natürlich tue ich das ganz sicher.
Wobei man unseren Hörern jetzt mal erklären muss, das ist keine Socke, die er an den Füßen anhatte.
Nein, das ist eine Socke, die er bei Liebesszenen sich über sein Gemächt ziehen musste, damit man die sozusagen die Kollegen schützt und die Kollegin ihn. Also das macht man ja einfach nicht, man dreht ja nicht Liebesszenen nackt. Ja, also das tut man nicht, sozusagen. Es ist ja ein Film, das ist ja nicht in echt.
Aber das sind eben so Details, die man nur bei Ihnen am stillen Örtchen erfährt. Was ist eigentlich, wenn eines der anderen Familienmitglieder aufs Klo muss während dieser einen Stunde?
Wir haben zweites. Ich bin bei dem kleinsten, also es ist praktisch eigentlich das Gästeklo, wo ich aber, was aber unser Bad ist, sozusagen. Wir haben das Kleine uns genommen und der Rest der Familie hat das Größte.
Sie sind gebürtige Rheinländerin, sind in Düsseldorf aufgewachsen. Ihr Vater ist gebürtiger Grieche. Haben Sie da selber auch eine emotionale Nähe zu Griechenland?
Nein, nicht mehr als zu Italien oder zum Süden grundsätzlich. Ja? Mein Vater war ja auch, spielt ja auch in der Erziehung meines Lebens nicht wirklich eine Rolle. Ja? Vielleicht ist das südländische Temperament in mir drin. Ich habe wahnsinnig gerne, und diese Gelager, diese Essensgelager, das ist scheinbar auch in den Genen. Also ich kann wahnsinnig gut alles einmal die ganze Karte bestellen, das in die Mitte stellen und jeder isst von irgendwas. So, das ist mit Sicherheit da. Oh, ja, und das Temperament möglicherweise.
Elena Ulig heute im Radio Salzburg Café. Sie sind nicht nur Schauspielerin, sondern auch Autorin, haben schon Bücher über ihre Familie geschrieben, über ihr Familienleben. Nun kommt das erste Kochbuch dazu.
Ja, stimmt. Und zwar heißt das Kochbuch Groß und Fett. Das habe ich mit der Maria Groß zusammen gemacht. Man muss aber ehrlicherweise sagen, die Maria kocht natürlich, macht die tollen Rezepte. Und ich habe dazu lustige Geschichten geschrieben, wie wir uns kennengelernt haben. Weil wir haben ja auch einen Podcast, den man sich anhören kann. Ich meine, die Maria Groß ist ja eine Sterneköchin, die ihren Stern bewusst zurückgegeben hat. Und die kocht, es ist eine Begnadete, das ist eine Künstlerin. Es ist wirklich eine Künstlerin. Die schafft es aber, mit ganz wenig bezaubernd zu kochen. Und das ist unser Anspruch. Unser Anspruch ist nicht, kreiere Sachen, die du nicht hinkriegst, sondern neue Gerichte, einfache, einen drauf zu bringen. Man weiß ja, ich weiß nicht, kennen Sie das, dass man manchmal gar nicht mehr weiß, was man kochen soll? Was koche ich denn heute? Und dann landet man wieder beim gleichen Gericht von gestern. Und das schafft die, so einen kleinen Anstoß zu geben. Und das ist wirklich toll. Und man muss einmal die Grundzutaten grundsätzlich zu Hause haben, wenn man mit uns anfangen will zu kochen. Das ist aber einfach. Das ist Zucker, Butter, ne, Salz, grobes Salz, Cayennepfeffer, das ist vielleicht neu, das sollten die Leute, hört euch das wirklich mal an, das ist nämlich toll, die Maria schärft eigentlich fast alles mit Cayennepfefferpulver, weil sie sagt, das hat keinen Geschmack, sondern es gibt nur die Schärfe und Pfeffer selber gibt Geschmack und wenn sie Pfeffer nimmt, dann nimmt sie den bestimmten Pfeffer für das bestimmte Gericht und nicht in jedes Gericht den gleichen Pfeffer, weil man dann würde man das Gericht zerstören. Und das sind so Sachen, die man einmal zu Hause haben muss. Und die Knoblauchpaste, die ist leicht gemacht. Und ab dann kann man immer mit uns kochen. Und es macht wirklich großen Spaß. Und ich finde es mit dem Kochbuch toll, weil es ein schönes Buch, das ist schön gebunden.
Sind Sie zu Hause auch diejenige, die die ganze Familie bekocht?
Muss ich ja zwangsläufig. Ich kann auch kochen, nicht so gut wie Herr Karl. Aber wissen Sie, der Herr Karl liebt Kochen so sehr, dass ich ihm doch gerne den Kochlöffel übergebe, wenn er zu Hause ist. Das ist sein Hobby.
Er macht quasi mehr die Haute Cuisine und Sie so die täglichen Spaghetti Bolognese.
So, aber entschuldigen Sie, für die Spaghetti Bolognese bin ich bis über die Grenzen bekannt, möchte ich sagen. Ja? Und meine Kinder sagen, oder unsere Kinder sagen manchmal, oh, Papa, deine Spezialitäten immer, kann die Mama nicht kochen. Ja, so sieht's mal aus. Weil die Mama macht auch das gute deutsche Abendbrot. Ja, Karl will immer abends warm haben.
Jetzt sind Sie mittlerweile ja auch dafür bekannt, dass Sie mit dem Kalorienzählen aufgehört haben und das auch öffentlich immer wieder kundtun, haben darüber ja auch ein Buch geschrieben. Mein Gewicht und ich heißt dieses Buch. Das heißt, Sie wollten damit einfach auch ein Zeichen setzen, dass man als Schauspielerin nicht immer Größe 38 haben muss?
Größe 38 wäre ja noch groß. Die meisten haben ja 36. Es ist einfach so, dass ich ganz oft finde, dass Film nicht unsere Realität darstellt. Nicht? Nun sagt, so sagt natürlich die Industrie auch, sie wollen ja träumen beim Film. Dann kann ich ja sagen, aber man träumt doch nicht von einer Generation oder einer Gesellschaft, die alle Spargeltatsehne sind. Ja? Also es ist einfach so gewesen, wie es ist. Ich kann nicht mehr. Ich konnte nicht mehr. Ich habe gesagt, ich kann auch nicht mehr hungern. Ich will auch nicht mehr. Ja? Klar habe ich mich möglicherweise verändert. Und das Schönheitsideal muss man einfach nochmal gerade rücken und woanders hinrücken. Weil unser Schönheitsideal wird natürlich auch durch Zeitungen und alles bestimmt. Die sagen, so und so musst du aussehen. Ja? So sehe ich aber gar nicht aus. Das heißt, ich laufe in einen Laden und da hängt etwas an einer Puppe oder an einem Bild und ich sehe darin ganz fürchterlich aus und mir wird etwas suggeriert, was gar nicht stimmt. Und ich finde, das ist wichtig, damit aufzuräumen und zu sagen, man kann auch jenseits der Größe 36, 38 auch gut aussehen. Ich trage eine Konfektion 44, 46. Und ich finde, da muss man doch ansetzen und da sagen, kleid dich schön, dass es dich umschmeichelt, dass es auch deine weiblichen Formen zeigt, deine Kurven zeigt, dass du nicht in Sack und Asche gehen musst. Und ich möchte ein Zeichen setzen für ganz viele Frauen da draußen. Also ich weiß nicht, waren Sie mal beim Klassentreffen?
Alle 10 Jahre.
So, wenn Sie da heute hingehen, wie viel haben denn noch die Figur von 16?
Ich glaube nur die, die keine Kinder haben.
So, ungefähr, wenn man Kinder überhaupt hat, da verändert sich einfach das Becken schon von Anfang an und der Bauch auch. Mein Bauch wird nie wieder das sein, was er vorher war, weil der hat ja Kinder geboren und der erfreut sich immer, wenn ich was esse, denkt, ach, lass uns doch nochmal in diese schöne Form gehen, wie sie schwanger war, da habe ich mich am wohlsten gefühlt. Und es ist einfach so.
Mit dem eigenen Körper zufrieden zu sein, das ist für viele, besonders für viele Frauen, eine Herausforderung. Schauspielerin Elena Uhlig, heute im Radio Salzburg Café. Wir haben vorher schon darüber gesprochen, Sie pfeifen mittlerweile auf Diäten, stehen zu Ihren Kurven. Jetzt würden das vielleicht viele auch gerne tun, hadern aber dennoch damit. Musste diese Liebe zum eigenen Körper auch bei Ihnen erst wachsen?
Ja, das kann ich Ihnen nicht genau sagen. Ich stelle einfach fest, dass es mir nicht darum geht, mich jeden Tag 5-mal im Spiegel anzuschauen. Also das ist nicht mehr mein Thema. Also ich bin, wie ich bin, ich bin lustig und ja, viele hadern damit, ja, weil uns das die Gesellschaft generiert. Wenn man mal nicht darüber nachdenken würde, wie sehe ich aus, würde man viel besser aussehen, weil man viel lebensfroher wäre.
Denken Sie, hat man es da als Mann einfacher, auch besonders in Ihrem Beruf?
Ja. Das würde ich schon sagen, je nachdem, was Sie für ein Typus sind. Ne? Also der Herr Karl muss schon auch aufpassen. Das ist auch ein Genussmensch, ja, weil der natürlich im Helden- und Prinzendarstellerfach ist, möchte ich sagen. Ja, das ist, klar, der spielt auch mal den Mörder oder den Abgehalfterten, aber doch eher die Hauptrolle. Und die Hauptrolle entspricht halt meistens so einer bestimmten Form oder sollte. Ja, das ist schon, also ich sage Ihnen ganz klar, ich spiele ja die beste Freundin immer.
Man wird automatisch auch abonniert oder das hat sich so entwickelt?
Ja. Nee, das ist, glaube ich, automatisch. Ja. Das ist natürlich auch verletzend, weil ich mag nicht immer die beste Freundin spielen. Aber das hat sich, ich bin zu stark, glaube ich, für die Hauptrolle, die ja das Problem dann meistens hat, an dem sie sich abarbeiten muss. Ja. Und die patente beste Freundin kommt dann um die Ecke und sagt mal, wie es geht. Hängt mir zum Hals raus, wenn wir da mal reden wollen.
Wie ist das eigentlich dann privat, wenn man als Schauspieler so abonniert ist und wenn aber privat die beste Freundin mit dem Helden, dem Liebhaber zusammen ist? Das funktioniert trotzdem hinter den Kulissen.
Na herrlich, na prächtig. Das Schöne ist ja auch, kommen Sie mal in mein stilles Örtchen, gucken sich das mal an. Die Leute fragen sich ja immer, wo habe ich denn die hübschen Männer alle her? Ja, da war der Herr Karl, da war der Herr Baum, da der Kai Schumann war da. Ja, Wotan Wilke Möhring, Sönke Möhring. Ich kenne sie ja alle. Und ich glaube, viele mögen mich sehr. Das ist doch herrlich. Also, sehen Sie, das hässliche Entlein findet auch den schönen Schwan. Das ist doch herrlich. Ja? Und man sollte sich fragen, warum. Das heißt, man merkt doch, dass Figur und das nicht alles ist. Wollen Sie mit jemandem essen gehen, der ein Salatblatt bestellt? Das ist ja fürchterlich.
Wie ist das eigentlich mit Ihren Kindern? Schauen sich die Filme, die Serien zu Hause an, in denen sie mitspielen und sind dann schwer beeindruckt?
Ja. Nee, schwer beeindruckt sind die überhaupt nicht, die lachen eher. Mein Sohn hat neulich mal gesagt, Mama, warst du eigentlich je mal dünn? Das ist natürlich auch schön, wenn man das... ja, was soll ich darauf sagen? Dann sage ich es lange her. Die schauen bestimmte Sachen. Natürlich nicht alles, weil bestimmte Sachen möchte ich auch nicht, dass die schauen. Also die Kleinen ja sowieso nicht. Ja, da muss man schon schauen. Und was zum Beispiel Instagram betrifft, die haben das ja nicht, weil ich das auf eine Art noch fernhalten möchte, weil ich das ja auch für ein gefährliches Medium halte, wenn man damit nicht umgehen kann. Ja. Und ich habe aber, das Gute ist, meine Söhne, die zwei Größeren, die helfen mir zum Beispiel, ich mache da so eine Rubrik auch auf Instagram, kommentiert Kommentare und die helfen mir, die zu schneiden, weil das kann ich nicht so gut. Oder sagen wir so, ich kann es irgendwie, aber ich brauche wahnsinnig lange dafür. Und diese Kinderhände, die machen das so flink, ja, das verstehe ich gar nicht. Ich glaube, da ist irgendwas im Gehirn anders als bei mir. Auch nicht so eine Träghaftigkeit. Und damit verdienen die sich so Punkte für ihr Videospiel oder für was anderes, ja, ein bisschen Geld. Und dadurch führe ich die an das Medium ran, auch an das Medium Schnitt und an dieses Medium damit mal umzugehen, weil meine Kinder, die sind mit dem Handy, das sind ja Natives jetzt, ja, und die müssen das ja schon lernen. Das heißt, sie können das ja nicht alles fernhalten, weil die Welt ist jetzt so. Das heißt, sie lernen das damit kennen, sie lernen auch, kommen auch in die Berührung mit Instagram, haben aber selbst die Kanäle nicht und wissen aber genau, was die Mama da macht und sehen auch, dass das Arbeit ist. Ich poste mich aber auch nicht halbnackt am Swimmingpool.
Und auch Österreichs beliebtester Schauspieler darf bei dieser Rubrik mitmachen. Herr Karl ist da Ihr Stativständer.
Ja, er hat sich hochgearbeitet, möchte ich sagen, zum Stativständer. Also der Herr Karl hat ja selber, wie gesagt, er hat ja keinen Instagram-Account, aber er hilft mir natürlich auf meinem Kanal und das ist das Tolle, schauspielerisch auch mal mitzuhelfen. Und er hat sich, das ist einfach so entstanden, ich habe ihn irgendwann gebeten, weil ich das mal aufnehmen wollte, wie das ist, kommentiert Kommentare und hatte ihn gebeten, einfach das Telefon zu halten, weil ich auch noch kein Stativ hatte und so. Und dann hat er sich so unsäglich da hinten aufgeführt und dann hatte ich plötzlich diesen Satz Stativständer. Und habe ich das gepostet und die Leute waren beglückt von Herrn Karl. Und jetzt muss das zwangsläufig sein, ja, und muss das mitmachen. Macht ja auch Spaß.
Wo gibt's das auch sonst, einen mit Drommi ausgezeichneten Stativständer? Nur bei Ihnen
ja,
zu Hause?
Ja, oder? Nur bei mir zu Hause, ein Stativständer. Und der ist wirklich heiß begehrt, möchte man. Sie sagen, bitten ja alle schon, oh, er soll sich mal umdrehen, er soll mal ins Bild kommen. Nein, der Stativständer hat seine Aufgabe, hält das Stativ.
Der Fragebogen im Radio Salzburg Café.
Elena Ulig, Ihre Lieblingsfarbe?
Rosa-rot, weil es so fresh ist. Und weil rot steht mir so gut. Tut's wirklich.
Haben Sie ein Lieblingsgericht?
Spaghetti Bolognese.
Ihr Lieblingsurlaubsland?
Deutschland, weil ich die Nordsee liebe über alles.
Frühaufsteherin oder Langschläferin?
Langschläfer, weil ich mit Spätrhythmus geboren wurde. Ich gehe spät ins Bett und stehe spät auf.
Welches Buch liegt momentan auf Ihrem Nachtkastel?
Keins.
Wenn eine Zeitreise möglich wäre, lieber vor oder zurück?
Ich würde noch einmal kurz zurückgehen, um meine Oma in den Arm zu nehmen. Sonst nicht.
Was bedeutet Erfolg für Sie?
Freiheit.
Wie würden Sie Glück definieren?
Dass meine Kinder gesund sind und dass meine Liebe bei mir bleibt.
Liebe Elena Ulig, Lockdown in Deutschland, Lockdown in Österreich, das wird wohl auch noch ein bisschen so bleiben. Was sind Ihre Pläne für die nächsten Wochen?
Ja, wie gesagt, ich habe im November jetzt noch relativ viel Arbeit, toi, 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 dass es alles geht und dass wir weiterarbeiten dürfen, ja, weil es geht ja sehr vielen Künstlern auch sehr schlecht, sehr, sehr schlecht, ja, da bin ich jetzt schon auch dankbar. Und dann sind meine Pläne, irgendwie über diese Zeit gesund zu kommen, glücklich zu kommen. Und der Herr Karl und ich, lassen Sie sich überraschen, ja, planen schon wieder neue Dinge. So, es wäre also gut, wenn ihr Lieben da draußen, und das, ihr müsst auch nichts zahlen, gar nichts, aber es wäre gut, wenn ihr mir auf Instagram oder auf Facebook folgt, besser auf Instagram, und dann werdet ihr das alles mitkriegen. Das wird sehr spannend.
Das heißt, Sie erhalten sich Ihren Humor gerade in Zeiten wie diesen wichtiger denn je.
Ja, weil, wissen Sie, auf der einen Seite sagt man, man braucht uns, aber ich brauche ja auch das Publikum. Und es tut mir wahnsinnig gut. Mir tun auch die Kommentare, die geschrieben werden, auch gerade nach dem stillen Örtchen, dann bitte ich auch die Zuseher danach, eine Kritik oder einen Kommentar zu schreiben. Und dann lese ich das abends als Betthüpferl im Bett, weil das ist der unmittelbare Feedback, der Applaus. Und ich brauche den. Ja, sonst kann ich meinen Beruf nicht leben. Ich spiele ja nicht allein im Zimmer. Wenn es keiner sieht, ist doch doof.
Liebe Elena Ulig, ich danke Ihnen dafür.
Schon vorbei,
im
nein,
Namen Ihrer
nein,
Fans.
Nein.
Die Links gibt es bei uns online auf salzburg.orf.at. Für alle, die Ihnen mal zuschauen und zuhören wollen, wenn Sie da live in Action sind, auch gemeinsam mit dem Herrn Karl. Ich sende ganz liebe Grüße nach München. Das heißt, Sie dürfen jetzt die Zimmertür wieder aufsperren und zu Ihren Lieben rausgehen?
Ja. Ja, das mache ich jetzt gleich und dann überlegen wir mal, was wir heute essen. Ich habe ein leichtes Appetitlein, ja, und muss dem Herrn Karl, der hat gesagt, ob er was kochen soll, da habe ich gedacht, da sage ich doch gleich mal ja.
So. Sehr gut.
Und Sie haben, bleiben Sie bitte gesund, ja, passen Sie auf sich auf, lasst uns alle da draußen gesund bleiben, lasst uns durch diese Zeit kommen, lasst uns versuchen, irgendwie mit Humor durch diese Zeit zu kommen und uns besinnen darauf, dass es auch was Schönes haben kann, dass mal alles ein bisschen runterfährt, oder?
Liebe Elena Ulig, ich sage herzlichen Dank und alles Liebe an Sie und Ihre Familie.
Dankeschön und toll für die Musik auch zwischendurch. Vielen, vielen Dank. Ja, alles Liebe.